Wer Ohren hat, der höre. In den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas und in der Offenbarung ist diese Formulierung zu lesen. Nun, Ohren haben wir alle. Ob wir hören, ist eine andere Sache. Und wenn wir hören, das ist ja eben, Sören hat das eben schön veranschaulicht mit diesen vier Seiten dieses Quadrats. Wenn wir hören, dann kommt es natürlich darauf an, was wir hören, wie wir hören und bei unserem Thema auch, wem wir Gehör schenken. Im Alltag buhlen ja alle möglichen Stimmen um unsere Aufmerksamkeit, die Nachrichten, Politiker, während der Corona-Pandemie eine Unzahl an Experten, die Werbung, sogenannte soziale Medien, Radio, Fernsehen, Internet und bestimmt habe ich noch einige vergessen. Diese Stimmen setzen alle auf Präsenz und Lautheit. Nach dem Prinzip, wer am lautesten schreit, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Und oft funktionieren wir ja auch so, ganz reflexhaft. Besonders gerne hören wir, was unseren Standpunkt, unsere Meinung bestätigt. Auch wenn unsere Meinung nie unbeeinflusst entstanden ist. Wir haben nämlich manchmal recht merkwürdige Meinungen, auch über uns selbst. Da gibt es auch innere Stimmen, die nicht wirklich gesund sind, die aus dem, was uns widerfahren ist, auch aus unserer Erziehung kommen. Zu mir haben meine Eltern oft gesagt, aus dir wird nie was. Ich denke, es kam dann anders. Aber zu welchem Preis? Aus dem Echo, das diese Stimmen in meinem Unterbewusstsein, im Unbewussten, also dem Bereich, der mir gar nicht bewusst war, der mir nicht zugänglich war, den ich nicht beeinflussen konnte, aus dem Echo, das dort entstand, wurde ein Perfektionismus, der dazu führte, dass ich in meinen eigenen Augen nie gut genug war, auch wenn andere mit weniger zufrieden waren. Solche inneren Stimmen speisen sich aus dem, was andere uns eingebläut haben. Was werden die Nachbarn denken? So kannst du aber nicht unter die Leute. Vergiss nicht, dass Gott alles sieht und hört. Ja, so habe ich Religion erlebt. Oder besser, religiöse Gesetzlichkeit. Religiöse Gesetzlichkeit benutzt Gott, um Menschen auf Linie zu bringen. Und sie stellt sich zwischen Gott und den Menschen. Mir ist noch ein ferner, alles überwachender und strafender Gott gepredigt worden. Ein Gott, den ich nie erreichen kann, egal wie sehr ich mich auch zu ihm hinarbeite. Ein Gott, dem ich nie genügen würde. Wenn du so ein Gottesbild hast, und ich benutze diese Formulierung ganz bewusst, denn wir sollen uns kein Bild machen. Wenn du so ein Gottesbild hast, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass Gott zu dir spricht, dass du es überhaupt wert bist, dass er sich dir zuwendet. Dass das genau andersherum ist, dass nicht ich etwas leisten muss, damit Gott möglicherweise auf mich aufmerksam wird, sondern dass Gott zu mir kam, bei mir war, dass er mir hinterherging mit einer unfassbaren Geduld, dass er um mich warb. Ja, das habe ich zwar erlebt, aber erst sehr viel später verstanden. Dabei ist Gott von seinem Wesen her sehr zugewandt und ausgesprochen kommunikativ. Knapp 11.500 Mal spricht Gott in der Bibel in insgesamt fast 6.000 Versen. Fast 11.500 Mal redet Gott in der Bibel. Gleich zu Anfang steht da, und Gott sprach, es werde Licht. Gott schuf aus dem Wort. Lasst uns Menschen machen, ein Gegenüber auf Augenhöhe, in Freundschaft, mit einem besonderen Auftrag und mit der Fähigkeit zu kommunizieren. Als Gott den Menschen erschaffen hatte, sollte der nicht irgendwelche Rituale beherrschen oder bestimmte Lehren oder Dogmen befolgen oder bestimmte Liturgien einhalten. Der Mensch sollte auch keine geistlichen Übungen machen, um zu Gott zu finden und seine Stimme zu hören. Nein, er sollte einfach mit Gott leben. Gott kam nachmittags, wenn es schon ein bisschen kühler war, in den Garten Eden. Man ging spazieren und plauderte miteinander. Es hat leider nicht auf Dauer geklappt, denn Adam und Eva haben auf die falsche Stimme gehört. Aber auch nach dem Sündenfall ist Gott der Erste, der spricht. Adam, wo bist du? In der langen Geschichte, die das Alte Testament erzählt, hat Gott immer wieder das Wort an Menschen gerichtet. Er hat Abram gerufen, herausgerufen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Lass dich auf dieses Abenteuer, auf ein Leben mit mir ein. Auch hier ging es nicht um Regeln und Gebote, sondern Abram sollte Gott vertrauen und einfach mit ihm gehen, mit ihm leben, auf ihn hören, sich von ihm leiten lassen. Später gibt Gott den Menschen Regeln, Weisungen, Rituale, Lehren, Dogmen, um es ihnen leichter zu machen, mit ihm und miteinander zu leben. Im Prinzip eine Lebensform, die kleine Kinder brauchen. Und dann schließlich äußert sich Gott im Wort, oder besser als Wort. Jesus ist das Wort Gottes, sagt das Johannesevangelium. Gott kommt in Jesus Christus auf die Erde und wirft alles über den Haufen. Er fegt alles weg. Zur Zeit Jesu basierte die Religion auf Regeln. Das Gesetz des Mose sollte dem Volk Gottes eine Zeit lang helfen, aber es war nicht Gottes Ideal und es diente nie dem Zweck, uns die Fülle des Herzens Gottes zu zeigen. 613 Ge- und Verbote hat jemand in den 5 Büchern Mose gezählt. Aber das war nach Meinung der religiösen Führer nicht genug. Sie bauten einen Zaun um das Gesetz herum mit zusätzlichen Regeln, damit man nicht so leicht in Gefahr kam, das Gesetz zu brechen. Und um diesen Zaun herum baute man einen weiteren Zaun, um noch sicherer zu sein. Sie entwickelten ein immer feiner verästeltes System, das unbedingt zu befolgen war. Und da ging es immer mehr und schließlich nur noch um die Befolgung von Regeln und gar nicht mehr um ein Leben mit Gott. Die religiösen Führer hielten die Menschen in einer Art Gefängnis aus Gesetzen und sie hielten sie vom Wesentlichen, von Gott, fern. Sie lenkten die Aufmerksamkeit, das Hören der Menschen auf die falschen Dinge. Versteht mich nicht falsch, das ist keine spezifisch jüdische Angelegenheit. Nein, nein, das ist das Wesen von Gesetzlichkeit. Das findet man auch heute noch, auch unter Christen. Religiöse Gesetzlichkeit ist wie ein großer, dicker Finger, der auf Gott zeigt, aber der so groß und dick ist, dass er allen die Sicht versperrt. Keiner sieht mehr Gott, alle sehen nur noch den Finger. Aber auch das ursprüngliche Gesetz ohne diese Zäune, der alte Bund, war nur eine Art Korsett, das uns helfen sollte, in die richtige Richtung zu gehen. Der alte Bund war nicht schlecht, aber er war von Anfang an nicht auf Dauer ausgelegt. Dieses an Gesetzen ausgerichtete Leben sollte immer nur eine Art Stützgurt sein, der uns Orientierung gibt, bis wir bereit wären für die Freundschaft mit Gott. Das kannst du im Galaterbrief nachlesen. Galater Kapitel 3, Vers 23 bis 4, Vers 7. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes in Gewahrsam gehalten, auf den Glauben hin, der sich in der Zukunft offenbaren sollte. So ist das Gesetz zu unserem Aufpasser geworden, bis hin zu Christus, damit wir aus Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir keinem Aufpasser mehr unterstellt, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und gemäß der Verheißung seine Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Im Gegenteil, er steht unter der Aufsicht von Vormündern und Verwaltern bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater festgesetzt hat. So war es auch mit uns, als wir noch unmündig waren. Unter die Elementarmächte der Welt waren wir versklavt. Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um die unter dem Gesetz frei zu kaufen, damit wir als Söhne und Töchter angenommen würden. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Den Geist, der da ruft, aber Vater. So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Als die Zeit reif war, half uns Gott durch Jesus, erwachsen zu werden. Jesus machte seine Nachfolger mit einer neuen Ethik bekannt, die die alte Gesetzesethik ablöste. Diese neue Ethik ist eine Liebesethik. Vielleicht fragt ihr euch, was redet ihr da vorne? Wir wollen uns mit dem Hören auf Gottes Stimme beschäftigen. Ihr habt euch in dem Kurs beschäftigt mit Johannes 10, die Verse 1 bis 5 und ja, wir sind da mittendrin in der Geschichte, mit der ihr euch in dieser Woche im Kurs beschäftigt habt und die am Anfang in diesen 5 Versen eben erzählt wird. Amen, Amen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Ich habe eben gesagt, wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Aus den ältesten erhaltenen Manuskripten wissen wir, dass es in der Bibel ursprünglich keine Kapitel und auch keine Versnummern gab. Irgendwann hat man sich darauf geeinigt, wie man das eben alles unterteilen könnte, damit man leichter wusste, wovon der andere sprach. Wenn ich Johannes 3,16 zu dir sage, dann weißt du, wenn du das Johannesevangelium dich mit dem Johannesevangelium beschäftigt hast, dann weißt du, was ich meine. Vor dieser Festlegung hätte ich sagen müssen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir sind hier am Beginn von Kapitel 10 im Johannesevangelium und bei einem neuen Kapitel denken wir automatisch, dass da auch ein neues Thema beginnt. Aber das ist nicht der Fall. Vorher und nachher geht es nicht um irgendwas anderes. Der Zusammenhang ist eine massive Religionskritik von Seiten Jesu. Vorher hatte Jesus den Blindgeborenen geheilt, ausgerechnet am Sabbat, was nach den religiösen Regeln verboten war. Und das war für die Pharisäer viel schlimmer, als wenn er den Blinden seinem Schicksal überlassen hätte. Die Schriftgelehrten unterziehen den Geheilten einem Verhör, sie foltern ihn sogar. Aber der kann ihnen nicht mehr sagen als das, was ihm widerfahren war. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und für diese ehrliche Antwort exkommunizieren sie ihn. Er hatte sich heilen lassen, Ja, aber nicht nach ihren Regeln. Jesus nutzt dann die Gelegenheit, eine alttestamentliche, prophetische Kritik an Israels Führern zu äußern. In Form dieser Bilder mit dem Hirten und den Schafen und dem Hören. Gott hatte im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Jeremia, Kapitel 7, Vers 23, gesagt: Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Schon im Alten Bund mit den Gesetzen war das Wichtigste, auf Gottes Stimme zu hören. Jesus stellt den religiösen Führern seiner Zeit als Hirten ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Er stellt fest, dass sie versagt haben, dass sie für sich selbst und ihre eigene Macht, für die Macht des Systems gearbeitet haben, statt die Menschen frei zu machen, zu Gott zu führen. Jetzt ist Gott in Jesus Christus selbst in die Welt gekommen. Er zeigt ihnen, was ein guter Hirte ist und dass die Menschen, die Gott suchen, ihm folgen, auf seine Stimme hören. Ein Problem der Pharisäer war ja, dass sie die Menschen zwar knechteten, was religiöse Gesetzlichkeit immer tut, aber die Menschen folgen ihnen nicht und Liebe entsteht sowieso nicht. Die Menschen, die Gott suchen, die folgen Gott, die hören auf seine Stimme. Denn er ist der, der die Seele nicht nur füllen, sondern erfüllen kann, der die Sehnsucht der Seele stillen kann. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, sagt er später in Vers 10. Wie kriege ich das, ein Leben in Fülle? Wie geht das, auf Gottes Stimme hören? Und was brauche ich dazu? Naja, zunächst mal brauche ich Offenheit. Wenn ich für jemanden nicht offen bin, kann der sagen, was er will. Ich werde ihm nicht zuhören. Vielleicht kennt ihr das aus Talkshows. Da kann man immer wieder erleben, dass weder die Moderatoren noch die Teilnehmer gute Zuhörer sind. Jeder will nur das loswerden, was er zu sagen hat. Wir haben das Zuhören verlernt. Zum Zuhören muss ich still sein. Also zunächst mal ganz einfach schweigen. Je mehr Medien ich konsumiere, desto mehr lasse ich mich befüllen mit dem Gedankengut anderer. Radioprogramme zum Beispiel sind ab einem bestimmten Zeitpunkt lochlos gefahren worden. Das nannte man tatsächlich so, lochlos. Es durfte kein Loch entstehen, keine Sekunde, kein Bruchteil einer Sekunde. Stille durfte da sein. Denn Stille ist gefährlich. Man könnte einen anderen Sender einschalten. Ich könnte auf eigene Gedanken kommen. Ich könnte mit meinen Problemen konfrontiert werden. Was dann für mich vielleicht unangenehm ist. Oder es könnte Raum entstehen, den zum Beispiel Gott füllen könnte. Wenn ich aber mal still werde, alle äußeren Quellen ausschalte, kein Radio, kein Fernseher, kein Internet, dann stelle ich fest, dass es da wahnsinnig viele Stimmen in mir gibt, die mehr oder weniger laut um meine Aufmerksamkeit streiten. Ich meine damit nicht, dass ich Stimmen höre, da müsste ich zum Arzt gehen. Es sind Gedanken, laute Gedanken, die in mir umherschwirren. Aber es sind nicht meine Gedanken, sondern die anderer. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ich diesen Gedankenwirrwarr aushalte und einfach weiter Stille haben will, dann kommt so ein Punkt, wo die Stimmen zwar abebben, aber da setzt dann etwas anderes ein. Entzug. Mein Inneres ist so sehr auf Betanken eingestellt, dass ich richtige Entzugserscheinungen bekomme. Das ist nichts Schlimmes, wir machen da auch nichts falsch. Das ist sozusagen systemimmanent, wir sind so gebaut. Das Wort Seele im Hebräischen ist Nefesh. Und Nefesh heißt auch Kehle oder Schlund. Unsere Seele ist ein Schlund, der ständig trinken will, der ständig befüllt werden will. Da ist nämlich ein ständiger innerer Durst in uns, der gestillt werden will. Eine Sehnsucht nach Hause. Die Ewigkeit, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Und da ist es eben wichtig, womit ich mich befüllen lasse, was mich wirklich erfüllen und stillen kann. Wenn du, sagen wir, 3 oder 4 Stunden am Tag Radio hörst oder fernsiehst, dann lässt du dich täglich 3 oder 4 Stunden lang mit dem, was du siehst und hörst, füllen. Ich finde das nicht schlimm, ich mache das selbst auch manchmal, aber wir müssen auf einen Ausgleich achten und manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Wenn wir beten und Gott um eine Antwort bitten, wie viel Zeit geben wir ihm dann? 1, 2 Minuten? Manchmal kommt ein Satz, ein Gedanke und wir denken, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Manchmal kommt aber auch nichts und wir denken, will er nicht mit mir sprechen, ist er überhaupt da? Wir sind ungeduldig und erwarten, dass Gott funktioniert wie ein Fernseher, der nach dem Einschalten sofort losplappert. Manchmal bekommen wir auch einen Gedanken, von dem wir denken, oh, was war das denn, wo kommt das denn her? Und da müssen wir unterscheiden lernen. Wir müssen unterscheiden lernen, woher eine Stimme kommt. Oder zumindest, welche der Stimmen Gottes Stimme ist. Da gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel, im 1. Buch Samuel, im 3. Kapitel. Samuel ist schon als Kind im Tempel. Eines Nachts hört er eine Stimme, geht zu seinem Lehrer Eli. Du hast mich gerufen? Nö, habe ich nicht. Leg dich mal wieder hin. Das passiert noch 2-mal, bis Eli klar ist, dass es Gott ist, der Samuel ruft. Samuel lernt da Gottes Stimme kennen. Wir müssen unterscheiden lernen, welche Stimme, welcher Gedanke da gerade zu uns spricht. Du kannst das auch anhand der Bibel überprüfen. Dich sozusagen rückversichern. Wenn du eine innere Stimme hörst, spring aus dem Fenster und du wohnst nicht gerade im Erdgeschoss, dann kannst du in der Bibel finden, dass das ein ziemlicher Quatsch ist, dass das falsch ist, dass diese Stimme nicht von Gott kommen kann. Wir müssen das natürlich üben. Ihr habt ja in dem Kurs tolle Anregungen bekommen und ich will euch ausdrücklich ermuntern, zu üben, das zu praktizieren, was wir stille Zeit nennen, zu beten, in der Bibel zu lesen. Es gibt auch ein stilles Gebet, wo man einfach selber gar nicht spricht, sondern einfach nur wartet, was Gott einem sagt, was Jesus dir sagt. Das können bestimmte Rituale sein oder feste Zeiten. Gott hat uns nicht umsonst den Sabbat gegeben, um Zeit mit ihm zu verbringen. Rituale können uns Halt geben. Regelmäßigkeit ist wichtig, damit wir die Stimme Jesu kennen und erkennen lernen. Regelmäßiges Beten ist wichtig. Regelmäßige stille Zeiten helfen uns, still zu werden. Wir kommen dann auch immer schneller in die Stille rein, je mehr wir das üben. Wir lernen, Jesus zuzuhören und von ihm gestillt zu werden. Es darf nur nicht zu einer religiösen Pflichterfüllung werden, zu einem leeren Ritual. Dann fallen wir genau in die Gesetzlichkeit, die Jesus kritisiert. Dann fehlt das, oder besser der Entscheidende. Vielleicht klingt es ein bisschen flapsig. Und wenn es dir zu flapsig ist, dann möchte ich mich vorab schon dafür entschuldigen. Lass es dein Hobby sein. Ein Hobby ist ja etwas, das wir gerne machen, das uns wichtig ist. Wir haben Spaß dran. So soll auch deine stille Zeit sein. Das wünsche ich dir, dass du dich darauf freust, Spaß daran hast, dass du es gerne machst. Lass deine Nefesh, deine Seele füllen von Jesus und seiner Liebesethik. Nur Jesus ist der Weg, die Tür, der Hirte, der uns wirklich erfüllen kann. Nur Jesus. Amen.